wir sind hier, weil wegen Hochwasser und Überflutung und die österreichische Bevölkerung zu helfen. Österreich hat uns aufgenommen, geholfen und wir sind dankbar und müssen etwas zurückbringen.
Ein syrischer Geflüchteter hilft bei Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in Österreich. Wenn es nach Herbert Kickl ginge, dem Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs, sollten künftig möglichst keine Ausländer mehr Asyl bekommen im Land. Und obwohl solche Versprechen kaum umzusetzen sein dürften, liegt die FPÖ in Umfragen zur Nationalratswahl in Österreich an der Spitze und könnte zum ersten Mal stärkste Kraft werden. Wie kommt es, dass die Partei so erfolgreich ist wie nie, obwohl sie so rechts zu sein scheint wie nie? Und wird das Hochwasser ihr möglicherweise auf den letzten Metern doch noch einen Strich durch die Rechnung machen?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna, hallo. Und im Studio zugeschaltet ist mir jetzt Florian Klenk, der Chefredakteur der Wochenzeitung Falter in Wien. Hallo, Herr Klenk.
Schöne Grüße aus Wien.
Herr Klenk, bevor wir über die einzelnen Player, also über die Parteien und deren Aussichten auf Erfolg bei der Nationalratswahl am Sonntag sprechen, würde ich gern wissen, wie ist denn die Stimmung im Land und welche Themen sind es vor allem, die die Österreicherinnen und Österreicher gerade am meisten beschäftigen?
Die Themen, die die Österreicher besonders beschäftigen, waren bis vergangene Woche sehr stark das Migrationsthema. Wir dürfen nicht vergessen, im Sommer wurde das Taylor Swift-Konzert abgesagt, weil es eine Terrorwarnung gegeben hat. Auch die Messermorde, die man aus Deutschland mitbekommen hat, haben hier für große Diskussion gesorgt. Aber seit vergangener Woche hat sich das eigentlich sehr stark geändert und das Klimathema ist wieder in den Fokus gerückt, weil in Wien und im Großraum rund um Wien unglaubliche Überschwemmungen stattgefunden haben, Leute ihr Hab und Gut verloren haben und auf einmal das Thema Renaturierung, Flächenversiegelung, Klimaschutz auf einmal doch so relevant werden dürfte, dass sich da das eine oder andere Prozent verschiebt. Und das ist gegenwärtig sehr wichtig, weil die großen Parteien sehr nahe aneinander liegen.
Lassen Sie uns mal kurz auf die Umfragen schauen, auf die aktuellen. Wie sieht's da denn wenige Tage vor der Wahl aus?
Naja, derzeit regieren die ÖVP, die noch unter Sebastian Kurz im Jahr 2019 ein sensationelles Ergebnis eingefahren hat. Kurz ist weg und die ÖVP wird wahrscheinlich der große Wahlverlierer sein. In den Umfragen liegt sie derzeit ungefähr bei 26%. Und die FPÖ, die Freiheitliche Partei, die frühere Partei des Heinz-Christian Strache und jetzt angeführt vom Rechtspopulisten, man müsste eigentlich sagen vom Rechtsextremisten Herbert Kickl, ist jetzt bei ungefähr 27-28%. Das bedeutet, die FPÖ, die Freiheitliche Partei, und die ÖVP, die Volkspartei, die Konservativen, die liegen Kopf an Kopf. Und derzeit sagen fast alle Meinungsforscher, die FPÖ wird erstmals in Österreich eine Nationalratswahl gewinnen. Das wäre so, wie wenn in Deutschland die AfD eine Bundeswahl gewinnen würde. Das wäre tatsächlich etwas ganz Außergewöhnliches, weil das hat es noch nie gegeben. Selbst unter dem berühmten Jörg Haider gab es nie einen ersten Platz. Allerdings, wenn man sich die Umfragen genauer anschaut, ist es nicht auszuschließen, dass die ÖVP jetzt im Zeichen dieser großen Naturkatastrophe, die da über Österreich hereingebrochen ist, vielleicht doch diese 1-2 Prozentpunkte bekommt, die es ihr ermöglichen, den Platz 1 zu bekommen.
Nun ist es ja so, dass die bisherige Regierung aus Konservativen und Grünen offenbar nicht mehr gemeinsam weiter regieren wird. Und abgesehen von den Themen, die Sie gerade genannt haben, war es ja zum Beispiel die Wirtschaft, die die Österreicherinnen und Österreicher schon länger beschäftigt. Wie kommt es denn, dass Sie Ihrer Regierung offenbar nicht mehr so viel zutrauen?
Das ist eine spannende Frage, weil gerade die Grünen eigentlich jene Partei waren, die all diese multiplen Krisen vorhergesagt haben. Die Grünen haben gewarnt vor der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, weil man sich da gegenüber Diktatoren abwandelt. Die Grünen haben gewarnt vor der Flächenversiegelung. Die Grünen haben gewarnt vor dem Klimawandel. Die Grünen waren die Antikorruptionspartei. Und diese drei Themen waren eigentlich in den letzten Jahren doch auch sehr dominante Themen. Wir erinnern uns, dass es in Österreich die große Inseraten-Affäre gibt, die Ibiza-Affäre, lauter Themen, wo die Grünen eigentlich große Glaubwürdigkeit hatten. Und paradoxerweise werden die Grünen die großen Wahlverlierer oder eine Partei sein, die groß verlieren wird, während die Freiheitliche Partei, die FPÖ, die in all diesen Themen eigentlich eine Position hat, wo man sich die Augen reiben müsste, die eine sehr Putin-nahe Position haben, die auf EU-Ebene sehr stark zusammenarbeiten mit russlandfreundlichen Kräften, die den Klimawandel mehr oder weniger leugnet, die von Klimaterroristen spricht und Klimadiktatur und die noch dazu den Leuten sagen, dass man sehr wohl billiges Gas weiterhin braucht, die Partei gewinnt. Und das ist ein interessantes Paradoxon. Die Leute vertrauen den Grünen nicht mehr. Die Leute geben den Grünen sozusagen die Mitverantwortung für die relativ prekäre wirtschaftliche Lage. Wobei man sagen muss, dass die österreichische schwarz-grüne Koalition, wenn man sie international in europäisch vergleicht, nicht so schlecht abgeschnitten hat, wie es vielleicht manchmal in den Zeitungen geschrieben steht.
Wegen des Hochwassers, das Sie schon erwähnt haben, wurde der Wahlkampf ja kurzzeitig ausgesetzt. Wie würden Sie den denn insgesamt charakterisieren?
Der Wahlkampf ist auf eine sehr merkwürdige Weise langweilig. Früher gab es die berühmten FPÖ-Plakate, daheim statt Islam und mehr Mut zu Wiener Blut und machtlos gegen 1000 Nigerianer. Das waren so Sprüche, die in den letzten freiheitlichen Wahlkämpfen überall plakatiert waren. Jetzt plakatiert die FPÖ ganz brave Plakate, da steht drauf, euer Wille geschehe, und man sieht den Herbert Kickl, der früher der Redenschreiber von Jörg Haider war, der ein ganz rabiater Bierzelt-Populist ist und als großes Vorbild Viktor Orban nennt, und er tritt auf einmal auf, ganz sanft. Warum? Weil die FPÖ weiß, dass sie im Grunde genommen die radikalen Ränder schon in der Tasche hat, aber der große Wahlkampf findet statt um eine bürgerliche Mitte. Und in Österreich gibt es eine sehr hohe Anzahl Unentschlossener, und ein nicht zu unterschätzender Teil der Wählerschaft wird wahrscheinlich überhaupt erst in der Wahlkabine entscheiden. Und daher umschmeicheln eigentlich die Parteien dieses Wählersegment, das kein radikales Wählersegment ist. Und daher kann man eigentlich sehr schwer vorhersagen, ob der Herbert Kickl diese Wahl gewinnen wird, wie viele prognostizieren, oder doch der Karl Nehammer, der amtierende Bundeskanzler, an der Macht bleiben wird.
Wie das aussieht, dieses Umschmeicheln, das haben sich unsere Korrespondenten Silke Hane und Oliver Schusch in Österreich angeschaut.
Das Puppentheater Original Wiener Prater Kasperl ist eine Institution im berühmten Wiener Vergnügungspark im Prater. In den Saal des Puppentheaters passen etwa 50 Kinder. Er ist klein und gemütlich wie ein Wohnzimmer. Doch auf den roten, grünen und gelben Holzbänken auf den Kissen sitzen an diesem Abend keine Kinder, sondern Erwachsene. Wähler.
Liebe Freunde des Kasperltheaters, ein neuer Kasperl wird brechen. Einer, der sein Ohr am Volk hat.
Das Stück heißt Der Volkskasperl. Hier wird der Chef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, aufs Korn genommen. Der Anführer der aktuellen Umfragen will Volkskanzler werden. Und etwas Ähnliches hat auch eine Kasperle-Puppe vor, die Herbert Kickl zum Verwechseln ähnlich sieht. Sie heißt Herbert Gockel und will die Macht über das Kasperltheater an sich reißen und Volkskasperl werden. Dabei trifft sie als erstes auf eine rote Puppe mit Hörnern.
Herbert, Herbert, komm auf meine Seite und du wirst Macht bekommen.
Ja, wer bist du denn überhaupt?
Mephisto, kannst auch Teufel zu mir sagen.
Herbert verkauft seine Seele an den Teufel und der schickt ihm zwei Begleiter. Eine Puppe, die aussieht wie Donald Trump, und eine, die aussieht wie Wladimir Putin. Beide haben Hörner auf dem Kopf. Satire ist ein gutes Mittel, um die politische Situation in Österreich zu verarbeiten, sagt der Puppentheater-Schauspieler und Autor des Stücks Thomas Ettel.
Puppentheater hat immer die großen, mächtigen auf die kleine Kasperlbühne geholt. Und vielleicht werden sie dadurch ein bisschen menschlicher, ein bisschen lächerlicher.
Bei der Parteibasis von Kickls FPÖ ist die Stimmung gut. In Wiener Neustadt, einer Gemeinde rund einer Autostunde von Wien entfernt, veranstaltet die Partei Anfang September ein Fest. Rund 100 Leute sind gekommen, es gibt Freibier und kostenlose Grillhähnchen. Unter den hiesigen Parteianhängern genießt FPÖ-Chef Herbert Kickl einen makellosen Ruf.
Ja, weil er steht zu unseren Leuten, zu den kleinen Leuten eigentlich.
Sie sagen, dass er immer ein Rassist ist, sag mal, so ein Nazi-Fan, sagen Sie mal. Ist gar nicht wahr.
Ich finde nicht schlecht, was er da sagt wegen die Ausländer.
Kickl und seine Partei versprechen vor allem eines: Die Bevorzugung österreichischer Staatsbürger in allen Lebenslagen gegenüber Ausländern. Staatsbürger sollen Vorrang haben bei der Vergabe von geförderten Wohnungen, im Gesundheitssystem und bei Sozialleistungen. Geht es nach Herbert Kickl, wird etwa die Mindestsicherung, vergleichbar mit dem deutschen Bürgergeld, künftig nur noch an Österreicherinnen und Österreicher ausgezahlt.
Es entspricht unserem Prinzip, dass wir uns zuerst um die eigenen Staatsbürger kümmern und dann um Fremde, die ja immer noch Staatsbürger irgendeines anderen Landes sind. Und das ist keine Diskriminierung, sondern das ist nur gerecht.
Rund 20% der Bevölkerung in Österreich sind Ausländer. Und gut 270.000 Menschen sind im Land geboren, haben aber nicht die Staatsbürgerschaft. Die zu erlangen gilt als schwierig und teuer. Das Erlangen der österreichischen Staatsbürgerschaft will die FPÖ weiter erschweren. Asylberechtigten soll der Zugang dazu ganz verweigert werden. Die Anzahl der Asylanträge will Kickl möglichst auf Null drücken. Wird einer Person doch Schutz gewährt, dann nur zeitlich befristet. Und dann fordert die Partei noch etwas.
Und wir brauchen natürlich Remigration. Ja, selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, was an diesem Wort Schlimmes dran sein soll.
Das Konzept der Remigration wird von der rechtsextremen identitären Bewegung propagiert. An diese ist die FPÖ unter Herbert Kickl näher herangerückt. Beobachtern zufolge ist die Parteijugend von der identitären Bewegung nicht mehr zu trennen. Die Organisation SOS Mitmensch veröffentlichte jüngst in einem Dossier 200 konkrete Verflechtungen und Kontaktpunkte zwischen der FPÖ und der rechtsextremen Szene in Deutschland und Österreich. Auch für den Politikwissenschaftler Fabio Wolkenstein von der Universität Wien steht die FPÖ so weit rechts wie lange nicht mehr.
Kickl ist sicher einer der Hardliner, auch einer jener in der Partei, die schon lange versuchen, ideologische Grenzen auszureizen. Auf eine Weise, wie das Kickls Vorgänger teilweise sogar versucht haben, strategisch zu vermeiden.
Während die FPÖ früher oft versucht habe, sich als staatstragend zu präsentieren, geht es Wolkenstein zufolge unter Kickl in die Gegenrichtung. Bei der Wählerschaft verfängt das. Auf der anderen Seite schränkt es aber die Koalitionsmöglichkeiten für die FPÖ ein. Fast alle anderen Parteien schließen kategorisch aus, mit ihr eine Regierung zu bilden. Lediglich die konservative österreichische Volkspartei ÖVP hält sich eine Regierung mit der FPÖ als Option offen. Allerdings schränkt ÖVP-Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer ein, nur ohne Herbert Kickl.
Weil er sich eben selbst in Verschwörungstheorien verfangen hat, weil er zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation als neue Weltregierung brandmarkt, weil er Fahndungslisten schreibt.
Laut Nehammer gibt es aber auch Vernünftige in der FPÖ. Viele Menschen in Österreich glauben wegen Aussagen wie dieser, dass die ÖVP wieder mit der FPÖ zusammengeht, wie schon in den Jahren 2000 und 2017.
Blasmusik zum Wahlkampfauftakt der österreichischen Volkspartei ÖVP der Konservativen in Wien. 3500 Parteimitglieder und Besucher strömen in die Eishockeyhalle der Vienna Capitals. Über dem Eingang hängt ein 20 Meter langes Riesenbanner mit dem Bild von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und der Aufschrift Stabilität für Österreich. Viele Besucher sind guter Hoffnung, dass die ÖVP die Wahl gewinnen kann.
Ich glaube, dass der erste Platz gut möglich ist.
Es ist unser klarer Anspruch, dass wir den Platz 1 holen. Wir sind dabei, hier auch aufzuholen.
Jetzt heißt es halt schauen, ob die starke Mitte der Bevölkerung wieder stark repräsentiert wird oder ob es den Rändern gelingt, besser repräsentiert zu sein.
Doch will die ÖVP wirklich die Ränder von der Regierung fernhalten? In den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich regiert die ÖVP mit der rechtsradikalen FPÖ und das tat sie zuletzt auch auf Bundesebene von 2017 bis 2019 unter ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, bis zum Zusammenbruch dieser Regierung nach der Ibiza-Affäre. Die Parteibasis vor der Eishockeyhalle in Wien scheint zumindest hinter Nehammers Wort zu stehen, keine Koalitionsverhandlungen mit der Kickl-FPÖ. Doch was, wenn die FPÖ Kickl austauscht gegen eine gemäßigtere Führungsfigur?
Ja, dann sind die Karten neu gemischt und dann wird man schauen, dass man was zusammenbringt.
Ich glaube, dass man sich alle Optionen offen halten sollte. Uns hat ja die Vergangenheit gelehrt, dass nach der Wahl oft alles ganz anders ausschaut und dann sich Leute zusammensetzen und finden, wo man vorher glaubt hätte, das wäre gar nicht gegangen.
In Deutschland ist die AfD der FPÖ am ähnlichsten. Nur ist die AfD für die CDU eine Tabupartei, ganz anders als in Österreich. Dort gibt es einfach andere Traditionen, sagt der Politikwissenschaftler der Uni Wien, Fabio Wolkenstein.
Ich würde keineswegs sagen, dass die ÖVP weiter rechts ist als die CDU. Der große Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist vor allem, dass Österreich eine lange Erfahrung inzwischen mit der FPÖ hat. Und jetzt könnte man sagen, sie haben salopp gesagt immer eine ganze Menge Mist gebaut. Das war in den 2000er Jahren der Zerfall der FPÖ in FPÖ und BZÖ. Das war zuletzt die Ibiza-Affäre. Aber gleichzeitig kam es nie dazu, dass Österreich jetzt zu einem autoritären Staat wurde. Es gibt vor diesem Hintergrund jetzt keine große Angst vor dieser Partei.
Im Gegensatz zu Herbert Kickl ist der linke SPÖ-Chef Andreas Babler für die ÖVP keine Persona non grata. Und dennoch versucht die ÖVP, Babler im Wahlkampf zu diskreditieren. So zum Beispiel ÖVP-Fraktionschef August Wöginger bei seiner Rede in der Wiener Eishockeyhalle.
Jetzt tritt der Kommunist an auf der linken Seite mit einer 32-Stunden-Woche mit lauter neuen Steuerfantasien. Der soll seine kommunistische Mottenkiste eingraben. Das brauchen wir nicht in diesem Land. Wir brauchen Stabilität.
Seine Anhänger feiern Andreas Babler frenetisch. Bei einer großen Wahlkampfrede in der SPÖ Hochburg Wien präsentiert sich der Spitzenkandidat genauso, wie seine Fans ihn schätzen. Links, bodenständig und anständiger als seine Konkurrenten.
Und ich habe mir vorgenommen, und ich ziehe es richtig gut durch, seit anderthalb Jahren, dass ich nicht auf die anderen persönlich schimpfe.
Babler ist seit gut 10 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Traiskirchen. Dort steht eines von 2 Erstaufnahmezentren für Asylsuchende in Österreich. Seit 2015 ist das Zentrum oft überbelegt. Babler prangert das an, und zwar im Namen der Geflüchteten. Er fordert von Österreichs Bundesregierung immer wieder eine menschliche Unterbringung der Asylsuchenden und die Abschaffung großer Aufnahmezentren. Sein Wahlkampfslogan lautet »Mit Herz und Hirn«. Punkten kann er bei vielen mit seiner Biografie als Arbeiterkind und Fabrikarbeiter, der sich hochgearbeitet hat.
Ich war nämlich ein Kind, das als Erster profitiert hat von der Sozialdemokratie, wo meine Eltern schwer gearbeitet haben. Sie haben sich was aufbauen können. Sie haben sich sogar ein Einfamilienhaus in einer roten Gemeinde, wo die Baugründe auch dementsprechend günstiger war, verwirklichen können. Ich bin dieses Kind, dem es ein bisschen besser gegangen ist als meinen Eltern, denen ich ewig dankbar bin für jede Stunde, die sie investiert haben. Aber es war die Sozialdemokratie, die die Bedingungen verbessert hat.
Babler fordert eine Reichensteuer, das Einfrieren von Mieten für mehrere Jahre und eine Testphase für die 4-Tage-Woche. Eine Anhebung des Rentenalters lehnt er ab. Damit klafft eine große ideologische Lücke zum möglichen Koalitionspartner ÖVP. Bablers größtes Problem im Wahlkampf ist aber die eigene Partei. Die ist zerstritten und teilt sich in mehrere Lager. Die SPÖ scheint in den Umfragen inzwischen abgeschlagen, auf Platz 3. Eine Zweierkonstellation mit der ÖVP ist nicht nur inhaltlich schwierig. Je nachdem, welche Parteien ins Parlament einziehen, wären die Parteien ohnehin auf einen dritten Koalitionspartner angewiesen.
Ein dritter Koalitionspartner könnten theoretisch die Grünen sein. Aktuell regieren sie als Juniorpartner mit der ÖVP. Doch in der schwarz-grünen Regierung gab es zuletzt ordentlich Zoff, weil Grünen-Umweltministerin Leonore Gewessler gegen den Willen der ÖVP einem EU-weiten Gesetz zur Renaturierung von Land- und Meeresflächen zugestimmt hatte. ÖVP-Kanzler Karl Nehammer sagte damals, dass er am liebsten die Koalition platzen lassen würde, es aber nicht tue, weil die Wahl unmittelbar bevorstehe. Jetzt im Wahlkampf versucht Grünen Spitzenkandidat und Vizekanzler Werner Kogler mit dem Markenthema der Partei zu punkten.
Wir Grüne sind die, die sich um unsere Natur, unsere Umwelt, unser Klima kümmern.
Mitte September lagen die Grünen in den Umfragen allerdings nur noch bei 7-8%. Bei der letzten Parlamentswahl 2019 hatten sie noch 14%. Etwas besser als die Grünen stehen im Moment die liberalen Neos da. Deren Chefin Beate Meinl-Reisinger ist eine der rhetorisch stärksten Politikerinnen in Österreich. Nachdem sie jahrelang über die FPÖ, die ÖVP und die SPÖ hergezogen hat, will sie nun mit ÖVP und SPÖ zusammen regieren. Meinl-Reisinger sieht die liberalen Neos als Reformkraft gegen die hohe Verschuldung des Landes und die aus ihrer Sicht zu hohe Besteuerung der Arbeitnehmer. Sie möchte gerne Finanzministerin werden, quasi der Christian Lindner Österreichs. Wobei Meinl-Reisinger da durchaus Unterschiede sieht.
Wir sind 12 Jahre alt. Ich kann mich erinnern, nach dem ersten Einzug war ich mal eingeladen von der FDP und habe schon festgestellt, allein vom ganzen Habitus ist das was anderes, wenn du es mit einer staatstragenden Partei zu tun hast. Und wir kommen von einer Bürgerbewegung. Und sicherlich ist bei uns das Thema Chancen der Jungen und damit auch der Klimaschutz ein ganz wichtiges immer schon gewesen. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass Christian Lindner einen wichtigen Job hat, weil einfach irgendjemand schauen muss darauf, dass wir eine finanzielle Gesundheit haben.
Eine Dreier-Regierungskonstellation gibt es voraussichtlich nur, wenn eine fünfte Partei ins Parlament einzieht. Und das wäre ausgerechnet die Bierpartei. Eine einstige Spaßpartei, die es laut eigenen Angaben mittlerweile ernst meint. Ihr wichtigstes Ziel neben den Profipolitikern soll es mehr normale Bürger im Parlament geben. Die Umfragen sagen voraus, dass das tatsächlich klappen kann und dass die Bierpartei die 4%-Hürde knacken wird.
Silke Harne und Oliver Schosch haben sich vor der Nationalratswahl in Österreich umgehört. Ich bin weiterhin verbunden mit Florian Klenk in Wien. Herr Klenk, in vielen politischen Analysen heißt es ja, die FPÖ sei so rechts wie noch nie. Und trotzdem hat sie das erste Mal gute Aussichten darauf, stärkste Kraft zu werden. Wie kommt das?
Es kommt erstens einmal aufgrund der Schwäche der anderen Parteien. Die FPÖ liegt jetzt bei 27-28%. Das ist an und für sich in Österreich nichts Außergewöhnliches. Die Rechtsextreme und die Rechtspopulisten hatten immer rund ein Drittel der Wahlstimmen. Sie waren allerdings aufgesplittert. Wir erinnern uns, Jörg Haider, da gab es verschiedene Parteien, das BZÖ und die FPÖ und in Kärnten Abspaltungsbewegungen. Kickl hat sozusagen dieses rechtspopulistische Lager wieder geeint. Es hat auch damit zu tun, dass Kickl eine Erzählung hat über Österreich, eine rechte Erzählung. Kickl darf man sich nicht als Neonazi vorstellen oder nicht als einen Faschisten, der da jetzt sozusagen eine Diktatur errichten will, sondern er ist ein Bewunderer der illiberalen Demokratie. Er möchte eine Demokratie, wo es weniger journalistische Unabhängigkeit gibt, wo man auch hin und wieder die Justiz mal an die Kandare nehmen darf, wo generell Kontrollinstitutionen geschwächt werden. Kickl sagt, er möchte eine Festung haben, eine Festung Österreich. Er ist in dieser Festung seien die Österreicher frei. Er möchte eine Rückbesinnung haben in diese vermeintlich schöne alte Welt 80er Jahre. Und er hat ein Versprechen an die Leute. Er sagt, ich bewahre euch in dieser Zeit von Krisen, in diesem kleinen, neutralen Österreich, das wir mit Mauern schützen. Und diese sehr nationalistische Vision, der können die anderen Parteien momentan kommunikativ schwer etwas entgegensetzen, was sie aber tun müssten, weil Österreich natürlich nur im Verbund mit anderen europäischen Staaten überhaupt wirtschaftlich prosperieren könnte.
Wer sind denn die Leute, die die FPÖ wählen?
Die FPÖ ist in Österreich eigentlich die Partei der Arbeiter, der Unterprivilegierten. Sie ist aber auch eine bürgerliche Partei, interessanterweise. Sie ist auch die Partei vieler Industrieller, vieler Leute aus der Wirtschaft, denen die ÖVP zu wenig rechts ist. Und sie ist sehr stark in der Corona-Zeit die Partei geworden der Impfgegner. Und Kickl, der ursprünglich für den Lockdown gestimmt hat, hat sehr schnell erkannt, dass es da eine sehr wirkmächtige Teil der Gesellschaft gibt, denen er wirklich mittlerweile Verschwörungserzählungen anbietet. Also die Gesundheitssprecher der Freiheitlichen Partei sprechen wirklich davon, dass wir hier in einer Gesundheitsdiktatur leben. Also wir erleben hier schon eine sehr bizarre, wissenschaftsfeindliche Politik, die Heinz-Christian Strache und Jörg Haider, die früheren Chefs der FPÖ, in dieser Weise nicht geführt haben.
Wird er also Kanzler?
Nein, Herbert Kickl wird mit Sicherheit nicht Kanzler, das halte ich für ausgeschlossen, zumindest nicht unter dem amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, der hat das ausgeschlossen. Es ist ja Kickl auch das Misstrauen ausgesprochen worden, ist abgeberufen worden, als er Innenminister war. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass seine Partei in der nächsten Regierung sitzt. Gerade dann, wenn die Freiheitliche Partei Platz 2 bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Regierungsverantwortung bekommt, wesentlich höher, als wenn sie gewinnt. Weil wenn die FPÖ gewinnt, dann wird die ÖVP ziemlich sicher mit der drittstärksten SPÖ und einer kleinen Partei eine Dreierkoalition machen. Wenn die ÖVP den ersten Platz belegt, dann ist es aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass die FPÖ sagen wird, komm, wir haben gemeinsam eine ganz, ganz satte Mehrheit. Herbert Kickl wird kein Ministeramt annehmen oder vielleicht nur ein ganz unbedeutendes und wird irgendwo vielleicht als Clubchef, so wie das Jörg Haider früher gemacht hat, als Regierungskoordinator oder irgendeine Rolle bekommen und wir erleben wieder eine schwarz-blaue Regierung.
Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke fürs Interesse.
Florian Klenk von der österreichischen Wochenzeitung Falter war das, mit einem Ausblick auf die Konstellationen, die sich im österreichischen Parlament ergeben könnten, nach der Wahl am 29. September. Und in einer unserer nächsten Folgen geht's um die BRICS-Staaten. Die haben in diesem Jahr ordentlich Zuwachs bekommen und nun will die Türkei als erstes NATO-Land beitreten. Ja, welche Interessen die einzelnen Mitgliedstaaten so verfolgen und wie gut das eigentlich alles zusammenpasst, darum geht's dann hier bei uns in der Weltzeit. Ich bin Katrin Waterner. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.